Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Darf's ein bisschen Wein sein? Mein heutiger Gast, Peter Zinter, Haubenkoch, junger Wilder, erkläre ich später alles. Junger Wilder, junger stimmt nicht mehr mittlerweile, war mal, erkläre ich alles später. Und die drei Weine, die wir heute haben, R&B vom Bittnauer aus Gols, vom Panobile Bittnauer ist es, also Gerhard Bittnauer, dann von Holger Hagen, das ist ein Bio-Winzer aus der Steiermark, ein Maritimo nennt sich der Wein und ist ein Rifosco aus Kopper. Er bekommt die Trauben jedes Jahr und macht dann den Wein in der Südsteiermark. Und das dritte ist vom Weingut Schmid aus Hagenbrunn, ein grüner Veltliner im Akazienholz gereift. Wir haben schon den ersten Wein eingeschenkt, den Maritimo. Das ist ein eben Rifosco aus Slowenien. Drückst du den Timer jetzt bitte? Den
ja, und also das heißt, und diese Weine beschreiben meine Person dann, oder wie? Meine
genau, das sind die, also beschreiben, die fallen, die sind mir zu dir eingefallen. Also die sind alle drei für mich ein bisschen speziell und deswegen beschreibst du dich auch sehr gut.
Da bin ich gespannt.
Und der Rifosco ist gleich mal interessant, weil das ist ein Rotwein, der eigentlich kalt getrunken wird. Der sollte genauso kalt sein wie ein Weißwein. Ist jetzt in unserem Fall eher ein bisschen zu warm fast. Und Rifosco ist eine Sorte, die im nördlichen Adria-Raum sehr verbreitet ist und die sehr bärig ist und sehr vollmundig. Und da macht es auch nichts, wenn das wirklich eiskalt ist. Und im Sommer ist das genial. Ein Rotwein mit der Dynamik, der richtig gut runtergeht und der im eiskalt ist, das richtig erfrischen.
Findest du ihn so vollmundig?
Ich finde, das ist ein
Finde ich eigentlich nicht und das ist ja viel interessanter, weil so fette Weine mag ich eigentlich eh gar nicht.
Nein, ich habe jetzt auch das vollmundig, aber jetzt nicht wegen einem Fett gemeint, sondern eher von den Aromen her. Es ist einfach sehr bärig.
Das auf jeden
und
Fall,
das heißt auch noch, wenn er ganz eiskalt ist und du verlierst dir durchs Runterkühlen, verlierst du einfach den Duft und alles und wird dir alles weniger. Und der hat aber trotzdem noch sehr bäriges Aroma und nein, er geht auch wirklich gut runter.
Ja.
Und ich finde das ein total nettes Geschicht. Das ist ein 9-Euro-Wein, das ist Bio und vom Holger Hagen eben, das ist ein ganz lieber Winzer aus der Südsteiermark, ein Bayer eigentlich, ein gebürtiger.
Ist der komplett Bio? Komplett?
Ja. Also da gibt es eine eigene Geschichte dazu. Und jetzt wechseln wir schon langsam zu Weiß.
Man muss ja alles austrinken, gell, hast du gesagt.
Ja, genau, das sind die Regeln. Nicht spucken und nicht
wegschicken. Als ob das jetzt so ein Problem wäre, aber...
Naja. So, also ja, ich schenke ein bisschen früher, das stimmt. Und das ist jetzt was ganz Spannendes. Das ist was, wo man früher immer gesagt hat, das darf man auf keinen Fall machen.
Das riecht irrsinnig geil schon.
Das ist ganz schräg. Das ist ein Cuvée aus Grüner Veltliner und St. Laurent. Das heißt, das ist das, was man früher gesagt hat bei den Wirten. Wenn du dann Rosé bestellst, dann mischt er jetzt einen weißen und einen roten zusammen. Das ist tatsächlich so gemacht. Aber auf einem sehr argen Niveau halt. Und ist halt ein Natural Wein. Ist halt auch von der Weinverarbeitung sehr speziell. Hat eine sehr interessante Nasen und ist einfach komplett verrückt, finde ich.
Ja.
Kannst du dir vorstellen, warum er der zu dir eingefallen ist? Wenn ich so komplett verrückt.
Ich verstehe da die Verbindung nicht, was du da meinst. Nein, das ist ein geiler Wein. Der taugt mir total. Und vor allem, das erinnert mich ein bisschen an ein Brutal oder so. Kennst du den? Von Ogger?
Ja.
Den musst du auch eiskalt trinken und der hat... aber das ist schön, das ist voll frisch und spritzig und jung. Der passt zu mir.
Ja. Naja, das war jetzt nicht das, was mir eingefallen ist dazu. Aber, da sind wir übrigens so bei 14 Euro ungefähr. Also eigentlich auch...
Was allemal in Ordnung ist für diesen Wein.
Sehr okay. Und ist halt wirklich total spannend, finde ich. Ich find nämlich mal... Man merkt richtig, dass das zwei Weine sind. Ich finde, es passieren ganz viele Sachen gleichzeitig irgendwie.
Vor allem, was ich mir super vorstellen kann, im Sommer auf der Terrasse, wenn es schön heiß ist, den eiskalt.
Ja. Und jetzt noch ein eher klassischer Wein.
Ganz kurz, wie viel Alkohol hat denn der? 12 Volumensprozent, ne? Bitte sehr.
Jetzt noch was eher Klassisches, aber das ist halt auch für mich eine Seite an dir. Du bist nicht nur verrückt und deswegen beschreiben dich die drei Weine gemeinsam, finde ich so gut. Ein Rotwein, den man eigentlich kalt trinkt, der eigentlich ein bisschen anders, der einfach anders funktioniert als seine Familienmitglieder quasi.
Ja.
Ein Cuvée, das eigentlich gar nicht Zeit liefert, wo jeder sagt, das darf man nicht machen, eben was total Verrücktes. Und dann wieder was relativ Klassisches, aber eben auch nicht ganz klassisch. Das ist ein grüner Veltliner aus dem Barrique, was eh schon relativ selten ist. Und das Barrique ist nur dazu kein Eichenfass, sondern ein Akazienholz. Mhm. Und der Winzer dazu ist der Philipp Schmidt aus Hagenbrunn, ein relativ junger, wilder Bur, der sich jetzt noch nicht so ganz über so wüde Sachen drüber traut, aber der halt auch den Pompös zum Beispiel, da sind wir übrigens bei 15 Euro, also auch eigentlich günstig für das, was das auch kann, was das an Fetten und so hat. Und das ist insofern, der Philipp Schmidt ist insofern spannend, der ist irgendwann draufgekommen, dass man in Wien beim Weinpreis alle Weine einreichen kann, die in Wien wachsen, dass das Thema ist und nicht das andere. Und hat dann zwei Weine, die in Wien wachsen, hat er eingereicht beim Weinpreis und ist im selben Jahr mit beiden Landessieger geworden. Und das heißt in Wien richtig viel. Da freuen sich die Leute an Haxen aus, wenn sie einen Landessieger machen, wenn sie 15 Weine eingereicht haben. Mhm. Und dass wer zwei Landessieger im selben Jahr macht, das passiert ganz selten nur. Letztes Jahr hat der Edelmoser richtig abgekramt, der hat glaube ich sogar 4 gehabt oder so. Also das ist aber wirklich eine Ausnahme. Das ist dann schon. Mhm. Und der hat einfach zwei Weine eingereicht und beide sind Landessieger geworden. Also das war richtig heftig. Und so bin ich auf den gekommen und dann war ihm der Pompös auch da. Und
ja, ich finde, der schmeckt einfach ganz anders irgendwie, oder? Der ist. Was mir sofort auffällt ist beim ersten Antrinken, dass die Säure, die bei den beiden. Fast, also das ist da richtig zurückhaltend halt einfach, gell? Das ist so richtig.
Das ist ein richtig gut gereift, das ist ein 2015er. Mhm. Das ist jetzt wirklich in einem guten Alter, ist aber jetzt der aktuelle Jahrgang. Und das hat ihm aber wirklich gut dann auch, das Reifen, mhm, finde ich. Das ist richtig schön cremig irgendwie und trotzdem, mhm, hat aber trotzdem ein bisschen.
Cremig trifft das gut, weil ja, ich jetzt gesagt habe, so ein bisschen Butter, also ja, irgendwie ja, so ein bisschen.
Genau, ist so das Barrikige halt, aber hat trotzdem einen guten Aufbau, hat trotzdem so eine Frische, hat trotzdem. Da ist nichts abgestanden oder was, mhm,
finde ich. Das gar nichts.
Das ist einfach schön zum Trinken. Und ich finde, das sind drei, so wie sie sind, drei total einzigartige und spezielle Weine. Mhm. Alle drei total gut und alle drei in einem komplett anderen Eck, finde ich. Und das beschreibt die, finde ich, wahnsinnig gut.
Das ist aber lieb. danke für das Kompliment, ist das eigentlich schon. Ne? Es ist nämlich lustig, das ist so irgendwie so. Jetzt dann nicht meine Lebensreihenfolge oder Einstellung, sondern früher bist du halt der junge Kracher und willst alles zeigen und Ding und aufregen und vielleicht auch polarisieren. Und dann kommst du eh schon so einen Mittelweg und dann irgendwann bist du mal ruhiger und vielleicht einmal ein bisschen normaler wieder.
Achso, das stimmt, ja, das kennt man. Ja.
So ist es auch irgendwie.
Ja, 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 das ist.
Und auch beim Kochen ist so, weißt du, wenn du jung bist, willst du alles zeigen, was du kannst. Alles auf einmal und da findest du irgendwann deinen Mittelweg und dann später kommst du mal drauf, was du eigentlich alles weglassen kannst, mhm, was gar nicht notwendig ist. Ne? Bei den Weinen jetzt nicht, weil da ist ja noch vom Barrique-Geschmack ein Aromaspektrum hinzugefügt, aber wirklich sehr interessant von der Trinkbarkeit auch von den Weinen. Gell?
Ja.
Das ist normalerweise, es kann auch manchmal zu viel Barrique sein, ne? Ja, und da ist es eine schöne Balance eigentlich.
Ja, genau. Ich finde
und für einen grünen Veltliner ist das ungewöhnlich.
Ich finde es auch total schön, ja. Also mir gefallen die alle drei sehr gut.
Aber ich musste jetzt, Entschuldigung, dass ich dich unterbreche, ich musste jetzt aber nicht bewerten, die Weine.
Nein, oder so, gell? Nein, überhaupt nicht. Nein, jetzt ist wieder das normale Spiel, was ich dir gesagt habe. Jetzt einfach, du nimmst da, mhm, was du gerade Lust hast drauf und am Schluss schauen wir, wo am wenigsten drinnen ist und das war dann der heutige Sieger.
Okay.
Und da sagen wir dann, das war wahrscheinlich der Beste heute.
Ich glaube, ich kann es dir jetzt schon sagen, aber du nicht spoilern, gell? Ich sag's dir jetzt noch nicht.
Ja, das hat der Fritz auch gesagt. Und das war dann aber relativ knapp.
Okay. Fritz.
Und ich hätte als kleine Empfehlung, das, je leerer die Flasche, macht man immer mit relativ kleinen Schlucken.
Ach so.
Weil man ja nicht schmucken darf.
Also das ist das Kleine, das bin ich nicht so gewöhnt, weißt du. Okay, so. Und weniger einschenken und Ding. Wir wollen ja Wein trinken und nicht zucken.
Okay, okay. So, und jetzt erstelle ich einmal, ich glaube, das ist sympathischer, wenn ich die vorstelle.
Gerne.
Peter Zinter, Haubenkoch, hat als ganz junger Bub seinen ersten richtigen Job bei mir gehabt, in meinem ersten Lokal. Mhm. Das ist ewig her.
Vor 25 Jahren oder so.
96er Jahre oder so, ja.
Ja, ja, ja
96er Jahre, 97, ja. Ja, sogar über 25 Jahre schon. Und das war die Zeit, da haben wir uns auch irgendwie ein bisschen ineinander verliebt. Er war damals einfach so jung, frisch von der Schule, ein bisschen botschert, hat ein Riesenproblem gehabt mit allen anderen Cakes,
ja,
weil sie alle geschnitten haben ohne Ende. Und ich habe ihm immer in Schutz genommen, weil das Zeug einfach gut war, was du gekocht hast. Und das hat einfach immer gut geschmeckt. Es war zwar oft sehr unkonventionell, aber es hat immer gut geschmeckt. Und der große Vorwurf war immer, der kann nicht einmal Servettenknödel. Das weiß ich noch.
Das war immer der große Vorwurf. Ah, das kann ich mir nicht erinnern. Ich kann nicht einmal Servettenknödel.
Der kann nicht einmal Servettenknödel. Das war immer der große Vorwurf. Und ich habe immer gesagt, nein, aber der kocht einfach gut. Und der macht es gern und das schmeckt mir einfach. Mhm. Und dann ist er vom Hopfhaus irgendwann weggegangen. Hast dann ein eigenes Lokal gemacht, das war nur ganz kurz, das war nur ein halbes Jahr oder was, in Niederösterreich, in einem kleinen Kaff, das hat nicht so richtig
funktioniert. Das war genau ein Jahr.
Oder ein Jahr, okay.
Davor war ich noch in Döbling, habe ich dann noch gearbeitet, glaube ich.
Mhm.
Zwei Jahre so, Mozart und Meisel als Küchenchef,
genau.
Und dann hat sich das gegeben, mit 23 habe ich gesagt, ich will mein eigenes Lokal auf Biegen und Brechen, wurscht, wo, ich würde es einfach machen, ne? Und das war dann im Machfeld draußen, gell?
Ja, genau. Irgendwo so hinter Großenzersdorf, ein Stück raus, ja.
Der Zurkaste, der junge Bub, und kochen tut auch so einen Dreck. Weißt du, nur moderne Küche, ja. In Anführungszeichen. Damals war ich weit noch nicht, ja, in der Entwicklung, wo ich dann später hin wollte, aber ich habe es halt probiert einfach, ne? Und ich habe genau gewusst, nach einem halben Jahr schon, das wird ein Untergang werden, ne? Und ich habe aber partout nicht gesagt, ja, du musst dann einen Leberkäse machen und Schnitzel und das wollte aber nicht, und Schweinsbraten, das wollte aber nicht, ne? Mhm. Und ich bin sang- und klanglos Untergang, ich habe gesagt, ich werde mich nicht verkrümmern, ich mache das weiter so, nur so was. Und nach genau einem Jahr habe ich zugesperrt dann, ne? Mhm. Zu meinem 23. Geburtstag habe ich es aufgesperrt und zu meinem 24. Geburtstag habe ich es zugesperrt.
Okay, wie gesagt, ja. Also immer aufgepasst. Ja, und dann ist schon relativ bald das Vincent gekommen, oder?
Nein, da war noch ein bisschen was dazwischen. Da war eine Zeit lang in Berchtoldsdorf in einem Wirt. Also da war dazwischen nur im Schloss Hunier die Küchenchef ein Jahr.
Okay.
Und
aber damals schon immer Küchenchef. Das war eigentlich
immer schon Küchenchef, ja.
Aber das war eigentlich ziemlich frech für das Alter.
Ja, und manchmal auch hat mir das gar nicht gut getan. Denn eigentlich solltest du dafür anschauen. Ne? Und ja, ich bin nach wie vor der Meinung, auch wenn ich es anders gemacht habe, dass die Küchenchefs heutzutage immer jünger und jünger werden, und das ist aber keine gute Entwicklung.
Ja.
Weil sie sollen ja Erfahrung sammeln und was lernen, anderen über die Finger noch schauen, dazu lernen. Und viele nehmen sich das halt schon heraus, ich bin der Küchenchef und ich finde jetzt persönlich nicht so gut. War er doch damals undenkbar gewesen, vor 30 Jahren oder vor 25 Jahren, so einen jungen Küchenchef zu haben. Ne?
Ja, aber du hast das ja selber gemacht.
Ja,
hast du mit 23 hast gesagt, hast du ein Lokal gemacht und warst vorher schon zwei Jahre Küchenchef.
Mit 19 war ich das erste Mal Küchenchef und seitdem nur noch. Ja.
Ja.
Und Schloss Hunier, das ist dann damals leider in Konkurs gegangen. Ich weiß nicht. Vielleicht auch, man weiß es nicht. Und dann habe ich in einem normalen Wirtshaus gearbeitet, weil da ist das erste Kind damals schon auf die Welt gekommen, gell? Mein erstes Kind von vier Burschen. Und meine Frau hat gesagt, du, das Schloss Hunger, die war ein 14- bis 16-Stunden-Job. Vor allem, weil du warst ja jung und wolltest zeigen, was kannst, und das hat ja Spaß gemacht. Das war jetzt nicht so, dass es eine Last gewesen wäre. Nur, dann hat die Frau halt gemeint, erste Kind ist da, du solltest da mal, du sollst jetzt nicht neben Handy schauen, oder was? Der hat da ein bisschen einen Vogel, der tut Handy schauen.
Nein, ich will es abtragen.
Sicher, sag nicht nein.
Ja, ich will es abtragen.
So.
was da an dem, was
und hat meine Frau gesagt, du solltest aber schon dein Kind aufwachsen sehen. Und habe gesagt, ja, das verstehe ich auch, ne, und habe den Job gekündigt, obwohl ich eigentlich was erreichen wollte, aber da war halt das Kind einmal wichtiger und die Kinder sind nach wie vor wichtiger als alles andere, aber damals, wenn du halt Karriere machen willst, fehlt da dann halt ein bisschen was. Gell? Und genau so war das. Ich bin dann halt immer mehr und mehr versumpert in meiner Arbeit, weil es war halt ein billiges Wirtshaus in Berchtoldsdorf. Also das war nichts Besonderes, das war wirklich ein Schass. Aber ich habe das halt als Küchenchef gemacht, weil das hat von der Zeit gut gepasst. Ich habe einen 8-Stunden-Job gehabt und Ding. Und nur meine Frau hat dann gesagt, du, ich sehe, wie du immer mehr geistig verfallst, weil du eigentlich was machst, was du nicht machen willst. Du machst es aber für uns zuliebe. Und darum hat sie gesagt, dann mache ich dir zuliebe, mach das, was du machen willst, koch so, wie du es kochen willst, auch wenn es Familienzeit verändern wird. Aber sie hat nichts davon, wenn ich unglücklich bin die ganze Zeit. Ne? Und genau so war das. Und dann habe ich... niemand. Ne? Ja. Dann habe ich mich in Vinzenz beworben, weil ich gehört habe, dass der Küchenchef gegangen wurde. Ich war ziemlich ein Choleriker, ist ja egal, wer das war. Und habe ich gleich hingeschrieben, ne? Gruber heißt er. Ich hätte gerne da arbeiten. Ich habe gesagt, nein, ist eigentlich nicht notwendig. Ne? Und ich habe das 3 oder 4 Mal probiert und immer hat es geheißen, na danke, das macht der Sous-Chef weiter. Ne? Und ich bin dann aber so auf die Nerven gegangen, dass er irgendwann dann gesagt hat, kommen Sie mal vorbei. Ne? Und der Sommelier, der Mario, hat mir dann auch noch ein bisschen geholfen und gesagt, ah, den brauchen wir, den Zinter. Und so hat er dann Grube dann nach, glaube ich, 2 Monaten hin oder her gesagt, mach uns das jetzt und fertig, geben Sie mir endlich eine Ruhe.
Okay.
So, und dann hat halt das große Kochen angefangen und meine Leidenschaft. Und das Vinzenz war eigentlich damals schon meine Plattform zum Herzeigen, was man alles kann. Ne?
Nein, und da habe ich, ich eine Geschichte dazu, damit du es nicht du sagen musst. Ich habe damals von gut eingeweihten Quellen gehört, dass das im Prinzip unmöglich ist, im Vinzenz eine zweite Haube zu erkochen, weil das einfach vom Ambiente so retro ist und so alles so leicht abgefuckt. Und da hat man einfach keine Chance, dass man die Punkte zusammenkriegt für Haum.
Ja,
also für eine zweite nämlich.
Das haben ja auch viele Journalisten gesagt.
Ich habe
gesagt,
du vergisst das. Ich habe es auch von Journalisten damals gehört. Und du hast das, knapp nachdem ich das gehört habe, hast du das gekriegt, die zweite Haum.
Das war gleich am Anfang, ja, genau. Genau.
Und dann hast du nicht sogar die dritte auch noch gekriegt, oder?
Dann nächstes Jahr gleich drauf, ja.
Genau. Das war sowieso klar, dass das überhaupt nicht gehen kann.
Nein.
Und das war dann so wirklich der Ritterschlag, wo du nach meinem Finden so richtig aufgestiegen bist in die absolute, im Olymp der
Österreichischen. Das war für mich auch eines der prägendsten Kocherlebnisse eigentlich, dass das fruchtet, was du immer machen wolltest, dass das wirklich funktioniert, dass du von kleinen Wirtshauskoch, wenn du das wirklich willst und wirklich viel Fleiß und Energie und Motivation reinsteckst, dass das funktionieren kann. Und das hat Gott sei Dank so funktioniert. Und ich war mit großem Glück begleitet, auch dass ich nie so diese Schicksalsschläge hatte oder Enttäuschungen in meiner Karriere. Ich habe immer zum Teil auch Glück gehabt, muss man ganz ehrlich sagen. Eine super Mannschaft immer gehabt. Das muss man auch dazu sagen, weil alleine schaffst du es ja sowieso nicht. Ja. Du brauchst die Leute einfach, die dir helfen und die dich unterstützen. Und somit habe ich immer Glück gehabt, weil ich das immer gehabt habe. Ich habe immer das Maßen gehabt, dass so viele Leute hinter mir gestanden sind und dann kannst du das erreichen. Ne? Das hat dann auch funktioniert. Und das war eine Riesenfeier. Ich glaube, so viele Flaschen Champagner, was ich zahlen habe müssen an die Mitarbeiter und Dinge habe ich noch nie gezahlt in meinem ganzen Leben. Ja. Und das war eine richtig coole Party. Das waren so die Sonnenseiten. Und so hat es dann halt begonnen, die ganze Kochkarriere. Zwischenzeitlich wollte ich sogar mal aufhören. Da habe ich schon als U-Bahn-Fahrer fast gearbeitet. Ich habe so die
U-Bahn-Fahrer, meinst du jetzt nicht Mitfahrer, sondern wirklich
der vorn sitzt? Als vorn sitzt und Ding, ich habe die ganzen ich habe das ja alles schon gemacht und dann zum Fahren ist dann nie gekommen. Das hätte ich nie geschafft, ne? Dass ich immer nur sitze und dann einen Knopf drücke und Ding, das geht nicht. Geht nicht. Das war nämlich, nachdem ich das Lokal zugesperrt habe, das ist für mich ein Weltuntergang. Ne? Du schaffst es nicht einmal, dass du das Lokal aufrechterhaltest. Und das war dann schon sehr deprimierend damals. Ne? Aber man darf halt nicht aufgeben.
Und
dann
hat das ja, und das ist ja für Scheitern in der Gastronomiebranche gibt es ja ganz viele Gründe. Und gerade wenn man jung ist, macht man einfach Fehler, die man. Ja, aus denen haben wir einfach gelernt. Und das war halt die komplett falsche Standortwahl in deinem Fall. Also
das war alles falsch.
Viel falscher hätte man den Standort nicht wählen können.
Nein, es war alles einfach falsch. Ja. Es war viel zu früh.
Und das war Das war, glaube ich, eine wichtige Geschichte, dass das nicht funktioniert hat. Ja, wenn das auch funktioniert hätte, das war eh, das hätte gar nicht gut da,
glaube ich. Nein, das glaube ich auch nicht. Und vor allem, es war nicht existenzbedrohend, was man nicht vergessen darf. Ne? Ja. Das hat man zwar, glaube ich, auch damals als 23-Jähriger 60.000 Euro gekostet.
Schilling damals. Das war nur Schilling,
glaube ich. Nein, das war schon Euro-Zeiten. Schilling-Zeiten waren nur, wo wir noch gemeinsam gearbeitet haben.
Ja.
Und... Okay, ja. Das sind 60.000 Schilling und das 23-Jährige tut das. Der macht mich ganz hart. Mach mich nicht hart. Als 23-Jähriger tut das schon weh. Tut das sehr weh. Das hast du ja gar nicht. Das haben dann eigentlich meine Eltern, muss man fairerweise sagen, sehr viel Last von meinen Schultern genommen und haben mich da unterstützt, weil sonst war das nicht so schnell abgezahlt gewesen. Gell? Ja. Aber nochmal, um auf dich zurückzukommen. Das war ja auch lustig in Hopfhaus. Eben wie du sagst, ich war ja nicht so beliebt, sagen wir mal so, weil ich habe mir halt meinen eigenen Kopf in der Küche gehabt. Gell?
Nein, das war nur in der Küche. Die Service-Mitarbeiter haben die alle geliebt.
Ich rede eher auch von der Küche.
Und war nur in der Küche. Die Kollegen, die haben sie ein bisschen schwer
damit. Aber
zum Teil, nur die Kollegen, also die Hilfskräfte ja auch überhaupt nicht. Das waren wirklich nur die Kollegen.
Nein, einmal ist mir die Radmilla mit dem Gusseisenpfandl nachgelaufen, weil da habe ich irgendeinen Satz auf Jugoslawisch nachgesagt, wo ich nicht einmal gewusst habe, was das heißt. Ne? Und die Radmilla ist da gleich rabiat worden, dass also, irgendwas Schieres war.
Okay, nein, das ist eine
aber Mitte, so. Das war nur eine kurze Ding. Nein, und ich habe mich ja mit jedem gut verstanden, nur halt das direkte Arbeitsumfeld hat es nach wie vor noch immer schwer mit mir. Also ich bin halt kein einfacher Mensch, was das Kochen...
Du bist aber ein Choleriker einfach, ja. Du bist so...
Ja,
du kann man schnell in den Soft bringen, ja.
Schon noch, ja. Und das kann ich dann in diesem Moment auch nicht stoppen.
Ja.
Das geht, und das hat mir schon ziemlich viele Schwierigkeiten eingebracht, aber es geht halt einfach nicht anders.
Ja,
ne? Wobei man wird ruhiger, wenn man...
Eigenschaft von Cholerikern, dass man es nicht stoppen kann, das ist ja die Geschichte.
Und vor allem, das Lustige ist ja, du weißt es selber und ich tue es auch 5 Minuten später laut, was du sagst. Es ist vieles auch nicht richtig, was man sagt, aber in diesem Moment kommt man aus seiner Haut nicht aus.
Ja.
Das hat halt der Psychologe nicht geschafft.
Naja, und dann hast du noch einige Stationen gehabt, ich sage jetzt nur Motto am Fluss, Küchenchef, Heinisch und Erben mitgegründet und aufgebaut.
Ja, das Heinisch und Erben war.
Und das war aber auch ein ziemlicher Bruch dann, weil dort hast du dann einen Herzinfarkt gehabt, oder?
Ein Schlaganfall gehabt, ja. Küche umgefallen, linke Seite gelähmt, Tränseling runtergekronen und das war's.
Ja, also, und das hat aber auch dein Leben nachhaltig verändert, habe ich das Gefühl. Also seit damals merke ich einfach, dass die Jobs, die du machst, deutlich entspannter sind und deutlich ruhiger sind und dass du es einfach alles jetzt beschaulicher angehst.
Ich habe es zumindest vor. Also ja, bis jetzt schon, aber ich merke immer wieder, man vergisst es alles so schnell.
Ja,
immer dieses Negative versucht der Körper an, zu betrügen und sagen, war ja halb so wild quasi, vergisst das lieber schnell. Schmerzen vergisst mich immer schnell, wie meine Frau bei der Geburt, Höllenschmerzen. Mhm. Und da sagt dann auch die Natur, du, da vergisst das, weil dann kriegst du vielleicht noch ein Kind und genauso ist das auch bei solchen Sachen. Aber der Schlaganfall hat mir eigentlich gezeigt, was im Leben eigentlich, was du alles nicht brauchst, um glücklich zu sein. Das war eigentlich so das Haupt. Von arbeitstechnischen ist für mich eine Welt zusammengebrochen, weil das Kochen war immer schon mein Leben und du kannst auf einmal das nicht mehr so machen, wie du willst, nicht mehr in dieser Intensität und nicht mehr in diesem Zeitausmaß, weil man merkt deutlich nach einem Schlaganfall, dass du ein Bewegungsdefizit hast, ein gedankliches, also ein geistiges Defizit, das kommt jetzt alles später wieder, gell? Und mir war sofort klar, das wird nichts mehr so schnell werden, weil du musst ja ein Vorbild sein und kannst du nicht, obwohl du ein kleines Leiden hast, dann so tun, als wäre nichts gewesen. Das geht einfach überhaupt nicht. Und das hat dann der Michi und ich, wir waren ja beide quasi Küchenchefs in Heunisch und Erben, haben es gemeinsam aufgesperrt. Er hat extra in Steyrereck aufgehört, damit wir das gemeinsam machen können. Und der hat das dann genauso oder fast sogar noch besser weitergemacht. Und das war für mich schon eine große Genugtuung, dass ihr wenigstens jemanden habt, der das weitermacht, genau in dem Sinne, wie wir es immer weitermachen wollten. Das ist super. Ne? Oh, aber das wollte ich sagen, genau. Und der größte Vorteil war, dass du wirklich weißt, was nicht mehr wichtig ist in deinem Leben. Und dann brauchst du kein 400 PS Auto mehr, dann brauchst du nicht mehr diese Champagner überall und denkst, das brauchst du alles nicht mehr, denn das nimmt dich alles nicht in den Arm, wenn du nach Hause kommst. sondern die Familie tut das. Ja. Und dann, manchmal braucht man das, glaube ich, dass man es einfach besser schätzen kann, mehr schätzen kann. Ja, und genauso ist es dann zustande gekommen. Gell? Und ich bin eigentlich froh, dass ich einen Schlaganfall gehabt habe, dass das so alles passiert ist.
Aber hast du jetzt, weil da gibt es ja dann auch zwei Möglichkeiten, da gibt es ja dann Leute, die aufgrund dessen vielleicht eine gewisse Todessehnsucht entwickeln und dann gibt es ja Leute, die dann so richtig Lust am Leben kriegen. Mhm. Und bei dir war es eher das Lust am Leben, die dadurch geweckt wurde, oder?
Ja, das war alles zusammen, das war natürlich auch Corona-bedingt, dann etwas später auch noch.
Wann war der Schlaganfall?
Mein Schlaganfall war, warte mal, dass ich da keinen Blödsinn erzähle. Jetzt haben wir 2019 oder so, glaube ich, war 18, 19, das. Und dann habe ich jetzt zwei Jahre nichts getan.
Ja.
Ich konnte das erste Jahr konnte ich auch ehrlich gesagt nicht. Das zweite Jahr wollte ich nicht, da war ich ziemlich antriebslos und auch depressiv, weil du kannst nicht das machen, was du willst und kochen war mein Leben. Und dann kommst du langsam ins Berufsleben wieder zurück. Und dann kam aber schon wieder Corona. Und da haben sie alle aufgeregt, wow, Corona und so furchtbar und Ding. Natürlich. Aber ich gesagt, es regen sie alle auf wegen Corona. Seid doch, wie viele Leute daheim auf einmal gesessen sind mit ihren Kindern und der Familie. Sag ich, bevor, nutzt doch diese Familienzeit, das ist das Schönste, was euch passieren kann.
Aber für viele war das natürlich auch nicht so glücklich.
Natürlich.
Wir sind neues drauf gekommen, wie schlecht das
ist. Man muss auch ganz ehrlich sagen, uns geht's ja recht gut und ich darf mich da über, ich sage 10.000 Mal Danke. Natürlich ist es auch anders, wenn du zum Beispiel hast eine Familie, eine Jungfamilie, wo da hast du mal der Papa oder der Mann ist Koch oder Könner, die Frau ist Friseurin, haben gerade ein Kind, sind vielleicht in ein Reihenhaus gezogen, haben sich einen Bautzenkredit aufgenommen, dann kommt Corona, ihr kriegt fast kein Geld mehr, sieht gar nicht mehr. Den furchtbar, natürlich ist das nicht gut und nicht, aber nur für die Familie, für den Zusammenhalt und Ding ist das schon nicht schlecht gewesen. Ne?
Ja, ja, ey, nein, aber ich meine, es hat natürlich auch in Familien, wo es sowieso nicht so rund rennt, war das natürlich die
natürlich
Hölle.
Natürlich, Katastrophe.
Es hat beide Seiten
gegeben. Brauchen wir überhaupt nicht drüber Leute, diskutieren.
Die sonst keine Zeit gehabt haben und sie gut verstehen, für die war es super, für die war es ein Gewinn, aber für viele war es halt auch kein Gewinn.
Das muss man halt auch sagen. Das muss man offen und ehrlich sagen, dass es so ist, aber ich erzähle halt von meinen positiven Gewinnen, die ich davon gezogen habe quasi, also das war eine schöne Zeit und auch eine schwierige Zeit natürlich mit diesem Schlaganfall-Ding, denn ich hatte nichts anderes zu tun, aus dem Krankenhaus raus und gleich wieder in die Arbeit, weil ich glaubt habe, es geht genauso weiter. Ne? Und dann ist irgendwann die Frau vor der Tür gestanden und hat gesagt, du, um was geht's denn jetzt eigentlich noch? Hast du schon das erreicht, was du eigentlich damals haben wolltest mit Karriere und Ding, das war mir immer wichtig, das war mein Ego auch wichtig, aber schau mal, du hast vier Kinder, also damals waren es drei Kinder daheim. Ich warte auf dich, ein Hund, ein Haus. Was wüsst du noch mehr? Um was geht's denn jetzt? Ne? Überleg dir das einmal. Und dann war für mich recht schnell klar, dass ich eigentlich nur eine richtige Antwort geben kann. Und das ist die Familie. Und dann habe ich halt in Heunisch gekündigt. Sie wussten es ja indirekt eh schon, weil es ja auch keine Blödmänner sind. Ich konnte es halt in der Zeit so nicht sehen. Ne? Wir wussten es eh schon und das war auch alles in Ordnung und Ding. Aber das Heunisch war einer der schönsten. Das ist ja auch so eine Erfolgsgeschichte. Ne? Auch von 0 auf 100, gleich mal zwei Hauben im ersten Jahr. Dann hat der Michi. Dann hat er nach dem dritten Jahr. Ich war zwei Jahre im Heunisch. Ne? Hat der Michi im dritten Jahr, glaube ich, dann die dritte Haube gekocht. Ich weiß nicht, ob es mit mir war oder nicht. Weiß ich nicht. Aber ich glaube, das hat er schon selber gekocht. Und ist noch immer ein richtig geiles Lokal. Ich gehe noch privat immer gerne hin, weil es einfach super ist, auch von den Menschen her. Ne?
Ja. Nein, es ist auch, und es funktioniert auch nach wie vor. Ich habe ja damals, ich habe das gar nicht mitgekriegt, dass du da zu zweit warst. Für mich war es, dass du einfach.
Immer in der Presse. Und das war auch für mich, das war auch nicht so gut für mich. Ich habe es zwar eh immer.
Stimmt, ja, in der Presse ist nämlich auch immer als
genau, verkauft, und ich habe immer an jeden gesagt, das bin nicht ich allein. Hallo, das ist noch der Michi Gubig und die. Nur das ist leider ein bisschen untergegangen, auch.
Naja, das ist natürlich, das ist spannend, weil das ist, ich habe mir jetzt beim Herfahren, wir sind da jetzt in Ritzing im Burgenland, das ist ein neues Projekt, und wir sind da jetzt ziemlich lang hergefahren und da habe ich mir noch so überlegt, was sind eigentlich spannende Fragen, die ich an dich hätte, und da ist ihm eine
so viel davon, Zeit? Ja, genügend noch.
Und da ist ihm eine davon, ist, dass er die Küche ist ja ein ganz spezieller Beruf, finde ich. Das ist ja was, mir fällt fast nichts ein, außer Chirurgen oder so, die einfach, mir fällt fast keine Berufsgruppe ein, die einfach so gar nie einen Föller machen darf. Mhm. Und Haubenköche sind ja auch sowas. Aber mit dem großen Unterschied, dass da trotzdem ganz viel Handwerk drinnen steckt. Das heißt, es passieren ganz viele Sachen, die wir machen müssen, die keinen fixen Ablauf haben, wo es keine Qualitätssicherung wie im Autobau oder was gibt, wo es einfach so ganz fixe Abläufe gibt, wo es gar nichts falsch machen kannst, der Schrauben passt nur dort und so. Und da gibt es ganz viele Sachen, wo ganz viele Entscheidungen ständig gefällt werden und trotzdem geht es darum, dass jedes Essen, das rausgeht, perfekt sein muss. Und es reicht, wenn eins nicht perfekt ist, das spricht sich herum und das erfahren wahnsinnig viele Leute.
Ja.
Und das ist doch absolut irre eigentlich, dieser Job. Das ist doch was total Verrücktes.
Ja, du musst halt sehr exakt sein, wenn du...
Ja,
wenn du
aber das ist ja dann auch die Geschichte, wo es eben dann so viele Haubenköche gibt, die man dann im Fernsehen sieht zum Beispiel, wo man es geführt, die kochen ja eh nie, weil die sind dauernd in irgendeiner, die tanzen dauernd durch irgendwelche Quizshows oder sonst Kochsendungen oder sowas. Die kennen ja gar nicht mehr kochen.
Ja.
Wo man dann natürlich das Gefühl hat, das machen ja sowieso andere Leute. Und dann ist halt das schnell einfach nur mehr die Galionsfigur. Und das kann ich mir halt gut vorstellen, dass du halt auch dann einfach für die Medien die Galionsfigur warst. Dann erzählt er von dem Michi, ja, das machen es eh alle.
Das Problem.
Aber in Wirklichkeit ist das nicht so abwegig,
was du sagst. Ja,
ja, na, das ist also sicher. Das ist das, was bei den Journalisten, schätze ich, mitgespielt hat.
Ja. Dann, aber weil du sagst, dieser Druck und diese Sex, es ist ja so, es gibt ja natürlich viele Regeln in der Küche und weil du sagst, Fehler dürfen nicht passieren. Fehler dürfen passieren, wir sind ja alle Menschen. Jeder macht Fehler. Nur der Fehler darf nicht rausgehen zum Gast. Das ist alles. Und da musst du die Härte haben. Und das entscheidet einen, das ist das eines der entscheidendsten Dinge von mittelmäßig zu over the top, ist, mittelmäßig ist vielleicht nicht richtig ausgedrückt, von ist mir wurscht, ich mache meinen Job oder ich will darauf, ist, na schick mir's, das geht schon. Na, das geht nicht.
Ja, ja, ja.
Und wenn du aber so eine geht schon Mentalität hast, wirst du nicht weiterkommen, karrieretechnisch in dein Leben. Nur wenn du den Anspruch hast, dass es einfach perfekt sein muss und gut sein muss und nur so rausgehen darf, dann kannst du dich weiterentwickeln. Mit geht schon, ist zwar auch leibend, aber dann hast du halt weniger Ansprüche.
Ja, also,
okay, mir ist meine Komfortzone wichtiger und was ja auch nicht schlecht ist.
Ja,
eine Getscher-Küche kann auch leibend sein, aber du wirst halt nicht Karriere machen. Das
und das ist halt dann der Unterschied zwischen einem Schnitzel aus dem Butterschmalz im Fahndl und einem Schnitzel aus der Friteuse. Das ist
oder noch schlimmer, Tiefkühlschnitzel aus dem Konvektormarken
das ist ja schon wieder grauslich.
Ja.
Aber ein Schnitzel aus der Friteuse
ist absolut in Ordnung.
Ist in Ordnung, aber das ist eben aus dem Fahndl im Butterschmalz ist halt einfach nur den Touch besser.
Das ist genauso, du beschreibst es genau richtig. Ob es jetzt von einem Schnitzel ist oder von einem Gulasch oder wie auch immer, es gibt immer Unterschiede.
Ja.
Das ist so, wie es das kochst und mit welcher Akribie du das machst. Ne? Aber darum, das ist ja eben mein Problem, ich habe so einen Kontrollzwang. Das ist
ja, aber das ist ja, den brauchst du in Wirklichkeit.
Ja,
sonst hast du ja keine Chance, denke ich mal. Also eben, wenn es um drei Hauben geht, hast du gar keine andere Chance.
Nein, nicht.
Da muss ja jedes Ding am Döller perfekt sein, jedes Mal.
Ja, und es gibt aber auch negative Aspekte und du hast so eine allgemeine Unzufriedenheit. Es ist eigentlich man hört eigentlich gar nicht gern Lob. Wenn einer sagt, puh, das war super, sag ich, weiß ich, sag ich nicht, stimmt nicht. Sag ich, ja, danke, mir ist das aber schon fast unangenehm, gell?
Ja, ja, ja.
Sondern ich würde es ja gar nicht so, sondern...
Das ist ja der normale Level. Also das ist ja das, unter dem darfst du sowieso nicht sein.
Genau, und ich sage das immer zu Spaß, aber eigentlich betrifft es das schon richtig. Wenn die sagen zu mir, das ist zum Beispiel, das sage ich wirklich oft, ne? Wenn es rauskommt und die sagen, wow, das ist super und Ding, sag ich, klatscht's ja, wenn das Flugzeug landet.
Ja, genau,
aber das genau
meine
das.
Das meine ich, ja, genau. Das ist einfach, du siehst das als deinen Job, das
genau,
ist super.
Genau, das ist ja selbstverständlich.
Genau.
Ja.
Wenn man zu dir essen geht, dann muss man einfach nachher sich denken, so gut habe ich schon ewig nicht mehr gegessen.
Das ist natürlich
das ist der Anspruch.
Das ist mein Anspruch.
Ja, das ist der Anspruch. Und dadurch ist es natürlich, wenn das dann wer bestätigt,
schon
wissen. Muss ja so sein.
Lieb, ne?
Aber,
und ich meine das gar nicht
abwerten.
Und natürlich, wenn wir jetzt so drüber reden, freue ich mich, dass er sich bedankt und sagt, das ist so gut. Und natürlich, aber in diesem Moment ist es für mich so, ich habe es verstanden, danke.
Ja.
So. Und dieses nicht freuen können ist aber auch ein bisschen schade.
Ja, aber das hat aber auch was zu tun mit, hat das nicht auch was zu tun mit generell mit Lob. Ich glaube, das ist auch so eine Geschichte in unserer Gesellschaft. Dadurch, dass ja alles darauf aufbaut, ist, dass die Aufmerksamkeit immer auf die Mankos gerichtet wird. Wo muss man was nachholen? Wo muss man nachbessern? Man ist es einfach, glaube ich, nicht so gut gewöhnt, mit Lob umzugehen. Also mir geht es zumindest so.
Nur die Schwachen muss man loben.
Ja, genau.
Das ist wieder so ein Spruch.
Okay,
wieder so ein Spruch, der genau in dieses Klischee reinpasst.
Ja, aber das geht in die Richtung, die man.
Und warum hast du einen Fehler ausbessern? Nicht mach's besser, sondern Fehler ausbessern. Das ist wieder so.
Ja.
War nicht wieder alles hundertprozentig. Dann müssen wir auch schon wieder ausbessern. Das ist halt schwierig. Aber es wird ja auch nie, weil mich hat letztens jemand gefragt, ob es überhaupt dieses perfekte Gericht gibt. Ne? Das gibt es ja nicht. Kein perfektes Gericht kann es nicht geben. Es entwickelt sich ja auch immer weiter. Ne? Natürlich musst du immer eine Konstante haben. Wenn das Gericht so ist, dann müssen das alle Köche auch genauso kochen. Aber es gibt ja noch Weiterentwicklung, wo du sagst, hey, probieren wir es mal vielleicht anders, so ein Ding. Aber das darf halt nicht von einem Tag auf den anderen so passieren, sondern du machst halt wieder eine neue Karte und da ist ein anderes. Oder das Gericht vielleicht anders optimiert oben, aber...
Naja, und das kommt ja dann auch, das ist so wie beim Wein. Mich fragen wahnsinnig oft Leute, was ist der Lieblingswein? Ja. Das ist so eine Frage, es gibt keinen Lieblingswein, das ist situationsabhängig, das ist stimmungsabhängig, das ist temperaturabhängig, das ist wetterabhängig. Da gibt es 100.000 Faktoren, die das bestimmen, auf was ich gerade Lust habe.
Ich sage, wenn du mir sowas fragst, sag ich, kommt darauf an welchen Tag.
Ja.
Ja, das ist zum genau Beispiel.
Ist der Punkt. Und das ist natürlich beim Essen genauso. Das schmeckt nicht immer gleich. Und nicht immer gut und es schmeckt nicht immer...
Wir haben zum Beispiel, das ist ein gutes Beispiel, wir haben so eine Kleinigkeit in Kroatien, wo wir halt im Sommer immer hinfahren mit der Familie, weil das ist super. Und natürlich gibt es auch ein paar Weingüter in der Umgebung und dann tun wir, wenn es gerade passt, wenn der Nachbar gerade ein Lamm schlachtet oder so, dann machen wir vielleicht selber Spanferkel oder Bäcker oder tun Fischgrün, den wir vorgefischt haben und dann trinken wir halt noch ein gutes Glas Wein dazu. Das holen wir uns dann vielleicht vom Park, vom Boschkinaz an Wein, das ist über super Winter. Und dann trinkst du den, sitzt auf deiner...
Park? Das ist in der Nähe vom Park, oder was? Die Ortschaft, die Insel.
Park auf der Insel, da ist das Boschkinaz. Okay, wirklich eines der besten Weingüter, taugt mir total. Okay. Die haben eigenes Olivenöl und Ding. Mhm. Ist keine Werbung, sondern das ist halt einmal so. wir sind da schon seit 16 Jahren dort, gell? Und dann holen wir uns immer den Wein. Und dann sitzt du auf deiner Terrasse, schaust aufs Meer, du hast Spanferkelgrün und trinkst den Wein und das ist leibend. Und dann nimmst du den Wein mit nach Hause.
Und der schmeckt nicht mehr. Der funktioniert
das ist einfach, nicht. Das passt einfach nicht.
Das funktioniert nicht. Das haben die Leute, die Erfahrung machen die Leute regelmäßig mit italienischen Geschichten. In Kroatien ist es eh nicht so arg, weil die kroatischen Weine, da gibt es auch viel, was schwierig zum Trinken ist, aber in Italien schmeckt da alles, was die dort servieren. Da ist einfach alles, da ist das deutsche Farniente.
Da ist einfach schon der Dialektleibend,
oder? Ja, und alles, was du mitnimmst, kannst du haben, ist das einfach nichts mehr. Ja, das ist,
und das drum, damit habe ich mir schon aufgehört, wenn ich irgendwo bin, dass ich mir dann Kartons an Wein mitnehme. Und dann der Harmdrink, das funktioniert nicht.
Aber das ist ja logisch. Es ist ja, ich meine, der Wein reagiert einfach ganz stark und der reagiert ganz stark auf Außeneinflüsse. Und allein die Luft riecht in Italien zum Beispiel oder in Kroatien, die riecht ganz anders als bei uns. Mhm. Vor allem überhaupt, wenn du an der Küste bist, das riecht einfach anders. Da hast du das salzige.
Die Kräuter
von unten. Ja, die Kräuter, den Rosmarin, der überall wuchert. Das hast du alles in der Luft. In Wien hast du den Gürtel und die Tangente in der Nase. Das ist ja logisch, dass das einen anderen Wein, einen anderen Charakter aus dem Wein rausholt. Naja, so ist es aber.
Und der war gut.
Da brauchst du dann einen grünen Veltliner anwendlich, der sich da durchsetzen kann.
Also der Fairness halber werde ich jetzt noch einmal alle durchkosten.
Also das ist lustig, weil der kriegt jetzt, finde ich, für mich kriegt er jetzt ein bisschen Vanille und Eukalyptus und so. Der kriegt total spannende Noten.
Okay, ich brauche zuerst noch die Noten.
Naja. Ich meine, da muss man sagen, jetzt bei den drei tut sie eher halt natürlich höllisch schwer, aber das ist auch wirklich der günstigste. Ist
sogar fast ein bisschen unfair sogar. Ja,
das ist total unfair jetzt im Nachhinein. Das ist total gut und macht Spaß, aber es ist jetzt im Vergleich zu den anderen zwei, ist er natürlich, ist halt eine ganz andere Klasse. Ist auch vom Preis her und das passt alles. Aber
mir gefällt, was mir den gefällt, ist, dass er und das ist das Schöne. Welche Rebsorte ist das?
Refosco.
Das Schöne ist das, schau, zum Beispiel, wir haben so von meiner Frau, die Verwandtschaft ist so Südburgenland, Deutschschützen. Mhm. Da haben wir Wachterwiesler, Faulhammer, da ist so der Weber, ein Grutzler, in Oberpfalzer, also Stefano. Und da ist halt der Blaufränkisch. Mhm. Und ich habe das zum Beispiel sehr, sehr gerne in Blaufränkisch. Im Südburgenland ist das alles so fein, feingliedrig, ganz schlank, nicht opulent, fett. Mhm. Und ich glaube, das können wir mal ausprobieren, ich glaube, die Deutsch-Schützner-Weine kenne ich immer gut bei Verkostungen eigentlich. Okay. Und ein bisschen erinnert mich der an das, weil darum habe ich gesagt, nein, der ist überhaupt nicht vollmundig, wie du das am Anfang gesagt hast. Aber ich weiß jetzt schon, was du gemeint hast, weil der ist nämlich auch so, der ist auch eher fein, nicht opulent, nicht so fett, sondern auch eher super schlanker,
das ist ein total
geiler Wein. Also so ist es nicht.
Nein, und ich verkaufe den immer nur im Sommer eigentlich und da verkaufe ich ihn richtig gut.
Ja.
Und der ist auch im Weingut dann immer schon im August oder September aus. Aber ich finde das auch total schön und total angenehm.
Wir müssen immer wieder eine Weinreise machen.
Ja,
die letzte war auch schon gut, aber die stand unter einem schlechten Stern damals. Ist ja egal. Ja. War trotzdem nett.
Ja,
aber sowas müssen wir wieder machen.
Ja. Ja, und dann genau, was ich auch natürlich spannend finde, in meiner Geschichte hat sich durchs Alter einfach sehr viel verändert. Eines dieser Punkte ist, dass ich früher Jäger verabscheut habe. Mhm. Und dass sich das aber total geändert hat. Also mittlerweile.
War das seit deinem Jakobsweg oder schon vorher?
Nein, schon vorher. Okay. Das hat sich so kontinuierlich verändert. Also mittlerweile denke ich mir, es wäre ja absolut pervers, Jäger zu verabscheuen. Und irgendein Massentierhaltungstier zu essen. Also das war ja, passt ja gar nicht zusammen. Also ich finde, wenn man sich mit dem zurecht findet, dann muss man mit Jägern, ja,
mit dann
das ist ja das Größte dann eigentlich. Und ich habe auch früher diese Notwendigkeit einfach nicht gesehen. Die verstehe ich jetzt einfach, wenn man die Geschichten hört vom 19. Bezirk, wo die Wildschweine schon in die Gärten herum, weil es einfach so viel sind und weil es einfach so viel gibt davon. Das hat sich total verändert bei mir. Und das wollte ich eben wissen, weil eben weißt, dass du seit 10 Jahren mittlerweile Jäger bist.
Wüderer schon länger, aber seit 10 Jahren offizieller Jäger, ja.
Wie ist das bei dir gewesen? War das schon immer ein Wunsch von dir oder ist das auch erst irgendwie so entstanden?
Das war eine persönliche Weiterentwicklung, sage ich immer. Und zwar ist es so, wir sind ja gesegnet mit einem tollen Haus und einem großen Garten und Ding. Und wir sind so Selbstversorger, so weit sind wir noch nicht, aber wir bauen unser eigenes Obst und Gemüse an. Wir müssen natürlich trotzdem noch zukaufen. Nur irgendwann, wenn du das alles anbaust und Ding, ist ja alles gut und schön, aber irgendwann hast du eine Grenze, wo du nicht mehr machen kannst, weil du nicht so viel Zeit hast, vielleicht nicht so viel Platz hast. Und jetzt sage ich, wir kaufen schon, auch wenn wir Gemüse kaufen, weil so ist es nicht, wir kaufen halt nur biologisches Gemüse. Nicht immer, weil wenn ich einen Bauern kenne und da holen wir uns das Gemüse, wenn das ein anständiger Bauer ist, muss das nicht biologisch sein. Genauso beim Fleisch ist das genau das.
Zum Beispiel zum Beispiel.
Oder da. Also es muss nicht immer Bio sein, aber und auf jeden Fall, dann bist du beim Thema Fleisch. Und wenn du in den Supermarkt gehst und schaust, wie viel Fleisch da von Massentierhaltung anonymisiert wird, wo da kein Gesicht, kein Name, kein Ding ist, sondern einfach nur, dass es halt runter frisst, muss man ganz ehrlich sagen, das wollte ich nicht mehr. Und jetzt habe ich gesagt, okay, das ist die natürliche Weiterentwicklung, ich kann nicht mehr machen in meinem Garten. Wir haben Händeln gehabt und Hasen, Fleischhasen und Händeln, also zum Essen, Zwiehühner, Eier und Fleisch, Hasen nur Fleisch. Die Kinder haben halt dann den Hasennamen gegeben und dann haben wir 5 Fleischhasen gehabt mit 4 Kilo, die sie nicht streicheln haben lassen, weil die nicht zahm sind. Und die sind dann in den Garten rumgerannt und haben eigentlich nur alles kaputt gemacht, weil die Kinder haben sich auch nicht mehr streicheln getraut, aber schlachten habe ich es auch nicht dürfen.
Ja,
ne?
Das habe
ich auch nicht gemacht.
Eltern.
Ich habe gesagt, Papa, die müssen eines natürlichen Todes sterben. Sag ich, ja, im November. Nein, die haben alle ihr Leben ableben dürfen bei uns, wie ein Gnadenhof quasi, was mir persönlich gegen den Strich gegangen ist, aber die Kinder zu lieber gerne. Und die Hühner halten wir nach wie vor, Hühner wachteln, weil es einfach super ist. Das sind Eierproduzenten vom Allerfeinsten, so viel Eier kannst du gar nicht essen. Wir verschenken es, oder haben es schon verschenkt, jetzt im Moment haben wir gerade keine. Aber mehr darüber hinaus ging es nicht mehr. Und dann holst du vielleicht vom Bauern ein Fleisch oder von Ede, vom Bisonzüchter, holst du ein Bisonfleisch oder so. Aber dann, ich möchte eigentlich für das selber verantwortlich sein. Und ich glaube, wenn man Fleischesser ist, muss man auch, habe ich geglaubt, muss man auch ein Tier selber töten können. Ja. Habe ich geglaubt. Mittlerweile verstehe ich schon, dass es nicht mehr notwendig ist. Aber wenn du einen Huhn selber tötest oder schlachtest, sagen wir mal so, hast du viel mehr Respekt von diesen Lebensmitteln. Ja. Weil du verantwortlich dafür bist, dass ein Lebewesen zu einem Lebensmittel wird. Und diesen Prozess selber durchzumachen, ist sehr wertvoll im Leben, finde ich.
Ja, finde ich auch. Ja.
Und viele haben dann eine Scheu davor und essen zwar gern Fleisch, dürfen aber nicht das Gesicht sehen oder das Haxerl oder den Knochen. Ja. Und das finde ich falsch, das ist nicht richtig.
Ja, das
ich möchte es keiner verurteilen, aber ich finde es nicht gut. Und somit war für mich schnell klar, ich möchte Jäger werden. Ich möchte im Wald gehen, ich möchte meine Kinder mit einem guten Lebensmittel versorgen, mit einem gesunden Lebensmittel. Deshalb bin ich dann Jäger geworden. Mhm. Ich bin noch nicht dieser Trophäenjäger. Das heißt, ich habe zum Beispiel seit 10 Jahren noch keinen einzigen Hirsch mit solchen mit so einem Geweih geschossen oder keine alten und kranken Tiere, so wie es manche Jäger gern sagen. Weil wer isst denn gern ein altes und krankes Tier? Niemand isst das gern, ich auch nicht. Sondern ich bin der glückliche Jäger.
Naja, aber das gehört ja eigentlich schon weggeschossen.
Oder? Ja, aber das kommt dann nicht in Lebensmittel.
Nein, 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 aber es gehört ja prinzipiell, ist das schon ein Job der Jäger, oder nicht?
Selbstverständlich. Ja, also das kranke ist ja Tiere,
das ist ja die Rolle, die der Wolf eigentlich hätte.
Sobald ich sehe, dass ein Tier, dass es dem schlecht geht, weil du bist die Person, die das beurteilt.
Ja.
Hinkt das Reh zum Beispiel nur, schaut aber gesund aus und Ding. Ja. Warum sollte ich, das muss ich jetzt noch fertig erzählen, der Wecker läutet.
Das passt schon.
Warum sollte ich das jetzt da unbedingt töten wollen, wenn ich sehe, das kommt eh gut damit zurecht. Ja. Ne? Allerdings natürlich, wenn du siehst, ein Tier, das wirklich schon so krank ist, das musst du erlösen. Und die Prämisse ist die, oder das Wichtigste ist das bei einem Tier, bist du dir nicht sicher, ob das Fleisch gut oder schlecht ist, wegschmeißen. Also bei einem Wildtier, das du erlegst oder erlegen musst. Bist du dir nicht sicher, willst du es selber nicht essen, weg damit.
Ja.
Und nicht das, sind wir wieder,
wird schon
geht eh. Vergiss es, nein. Ja. Weil ich gebe das Essen, also das Fleisch an meinen Kindern. Du machst ja extra Kurse, das heißt zum Beispiel die kundige Person, dass du das beurteilen kannst, das Tier Krankheit, du schaust da, du wischst in den Gedärmen rum, schaust da die Leber an, schaust da die Lunge an, ob da Würmer drinnen sind, schaust da an, ob Rachendasseln da sind. Die sind jetzt nicht giftig, aber halt ungustig, aber ist ja wurscht. Du schaust, ob Spülwürmer in der Leber sind. Ganz wichtig, das zu lernen, also nur schießen und Dingen gehört nicht dazu, sondern viel, viel, viel mehr,
okay.
Weil ich möchte meine Kinder nicht vergiften oder meine Freunde oder so viel verkaufen tue ich es nicht, aber meinen Freunden gebe ich das gerne ab und zu, können wir es auch verkaufen, aber prinzipiell mache ich das für mich und die Familie. Und darum wird auch nicht den Überfluss geschossen, sondern dann, wenn die Tiefkühltruhe leer ist, dann gehen wir wieder raus oder wenn der Wirt sagt, wenn der Fink sagt, zum Beispiel von Würdenaus, wenn der sagt, du, ich brauche mal wieder ein Hirschragout oder Ding, dann wird das, fällt das mit an, ne? Weil ich anderen Leuten auch eine Freude machen möchte. Ja. Und das möchte ich unbedingt noch sagen, ich geniere mich nicht fürs Jagern, mir macht es sogar eine Freude. Mir macht es einen Spaß, mir taugt es einfach, das Jagern. Und wenn ich dann ein Tier erlege und glücklich bin und auch vielleicht grins, dann ist das nicht, weil ich sage, haha, das habe ich jetzt getötet, sondern ich bin froh, dass ich das Tier richtig getroffen habe, dass das umgefallen ist und nichts gespürt hat. Ich habe alles richtig gemacht. Natürlich, wo Fleisch gegessen wird, musst du jemandem das Leben nehmen, das ist halt einmal so. Aber ich habe alles richtig gemacht und das erfüllt mich mit Freude, weil ich weiß, das ist so gut und so schnell wie möglich passiert. Und das erfüllt mich dann mit Freude und mit ein bisschen Stolz auch. Und drum ist dann dieses Grinsen und Ding schon dabei.
Ja, das ist ja das Spannende, weil das hat ja, weil ich finde, dass das, die ganze Jägerei hat ja so ein bisschen einen Imagegewinn gehabt in den letzten Jahren. Mhm. Weil das ist ja mittlerweile, ist ja das total hip, wenn ein Bauer seine Tiere nicht mehr tötet und zum Schlachthof bringt, sondern nur auf der Weide schießt einfach die Kuh.
Ja, nicht das hip, sondern eigentlich, nein, so soll es eigentlich sein.
Ja, nein, und viel toller fürs Tier und dann wird es einfach mitten aus dem Leben rausgerissen und hat nicht noch vor dem Tod 20 Stunden die Hölle.
Genau,
dann,
so ist es ja.
Das ist ja.
Und auch, was man nicht vergessen darf, ist, es gibt ja auch so Wildgatter, ne? Die auch sehr in Verruf geraten sind durch gewisse Personen, auch zu Recht. Weißt du, wo dann 30 schießgeile Jäger rundherum stehen und, und alles schießen und das Ding. Aber prinzipiell ist so ein Gatterwild eigentlich sehr gut, weil das ist quasi auch Massentierhaltung, ja, 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 aber so natürlich wie möglich. Das ja. ist nicht in einen Stall eingepfercht ja, oder sowas, ja, 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 sondern es ist einfach nur umfriedet, also eingezäunt.
In so einen, steht in einem Wald
und kriegt, dann, kriegt ja. das Futter und dann schießt es halt, wenn du es brauchst. Ja. Ja. Weil die Jagd bei mir ist so, wenn ich rausgehe, ich gehe 10-mal raus und ich schieße einmal, ja. wenn ich ein Glück habe. Und dort ist es halt so, du gehst raus und weißt, passt, du brauchst den Hirsch und den schießt und den nimmst du mit.
Das ist lustig, dass du das sagst mit dem, du gehst 10-mal raus und schießt einmal. Das habe ich früher auch immer ganz anders. Ich habe mir immer gedacht, ich habe mir das auch nie, mir war das auch nie bewusst, aber das ist ja in Wirklichkeit ein Riesenhocken. Ja. Wenn man dann wirklich irgendwo so ein Riesenviech da schießt, das muss man ja wegtransportieren. Das mhm. ist ja irgendwo mitten im Wald.
Ja.
Das musst du ja wegtransportieren. Ja. Das ist ja gar nicht so ein Spaß in Wirklichkeit. Nein. Das ist ja, das war mir nie bewusst. Ich meine, ich habe immer geglaubt, das ist wirklich sowas, früher, wie ich noch wirklich so ein absoluter Jagdgegner war, habe ich immer gedacht, ja, die kriegen halt einfach die haben halt da einen ziemlichen, ja, da tut es halt dann was in der Leibesmitte, wenn es da was schießen können.
Dass du ein
was.
Schönes Rohr kriegst.
Aber, ja, aber das ist einfach nicht der Punkt, glaube ich. Es ist wirklich, also ich finde es interessant, wie viel da eigentlich dranhängt und wie viel Leid eigentlich, also wie oft ihr das eigentlich von Jägern her, dass die wahnsinnig viel Kilometer zurücklegen und wirklich ja. ewig brauchen, bis dann wirklich einmal andrucken und wirklich einmal schießen.
Ja,
das ist genau das Gegenteil von diesen Schießgeilen, was man immer glaubt.
Komplett.
Was ich immer glaubt.
Diese gibt es auch, brauchen wir gar nicht schönreden.
Sicher. Aber das sind wahrscheinlich dann eher diese Wochenendjäger, die halt dann...
Ja, oder auch zum Teil auch eben die keine Zeit haben, weil sie... Mhm. Ich möchte gar keine Klischees bedienen, ja, ist ja egal, ja, warum, wieso.
Von dort und dort, der
drum, ich will das gar nicht. Ja. Es gibt auch gute Rechtsanwaltjäger, ja, so ist es nicht.
Ja.
Rechtsanwaltjäger, es gibt auch gute Rechtsanwälte mit gültigen Jagdscheinen. Aber natürlich, es gibt auch die mit aller Technik und Ding, nichts gegen Technik habe ich genauso, rausgehen, irgendwas schießen, was gerade vorbeiläuft und Ding, und das ist aber nicht richtig, ne? Sondern du musst schon selektieren und deshalb sind wir auch da, oder? Weil wir selektieren. Wir schauen, dass die guten Anlagen weiter gegeben werden und die schlechten Anlagen entnehmen wir, nicht aber zum Essen. Und natürlich, wir müssen einfach viele Jungtiere schießen, weil sonst die Populationen immer mehr und mehr werden. Ne? Und das fällt mir zugute, weil die alten Jäger, die wollen halt ihr Bock schießen oder Ding und fertig ist. Und die jungen Jäger dürfen nur die Jungen schießen. Ne? Aber das ist genau das Beste für mich.
Das ist das Beste für mich.
Besseres kann man gar nicht passieren. Ne?
Okay, aber jetzt, nachdem das schon lang jetzt aus ist, eigentlich beenden wir es auch offiziell. Es ist tatsächlich so, man sieht das jetzt natürlich nicht. Der ist ungefähr da. Und also gewonnen hat R&B. Wir haben uns da noch zweimal nachgeschenkt, sogar nach dem Signal. Und das ist aber auch sehr gut, muss ich sagen. Das hat jetzt auch wirklich so Vanille und so.
Das später hat, kommt das erst raus, gell?
Ja, also das Anfang. Hat jetzt wahnsinnige Aromen. Das ist,
ich meine, okay, der Wein steht jetzt schon eine Dreiviertelstunde
ja,
da.
Nein, aber das tut einem nicht schlecht.
Nein, das überhaupt ist, das nicht. Ist super hast gut. Du das auch so ein bisschen, wie soll ich sagen, so Marshmallow ein bisschen,
ja, ja,
oder?
Ja, es ist so, das Marshmallow obwohl, trifft total
hat
gut.
Nicht so viel, das hat ja nicht so viel Restsüße, aber diese Extraktsüße.
Ja, ja, ja. Nein, aber Marshmallow trifft es wirklich gut. Das ist sowas, es hat so ganz, ganz schräge Aromen gekriegt.
Ja.
Das, irgendwie. Das ist das, was ich mit Vanille gemeint habe. Das ist, Marshmallow trifft es viel besser. Ich habe es nicht in Worte fassen können. Für mich war es so vanillig.
Das von dir kommt, das ist...
Was?
Dass das von dir kommt, dass du das sagst.
Was?
Dass ich mal was gut ansprechen
das,
kann.
Das ist jederzeit. Ja. Nein, da bin ich mir nicht schade. Ja, vielen Dank fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal.
Ja, das ist ein schlechter Abschluss. Also
was, warum?
Blödsinn. Vielen Dank fürs Vorbeisein, bis zum nächsten Mal.
Dabei, nicht vorbei sein. Dabei
fürs Dabeisein,
sein,
ja, so
dabei
ja.
Sein.
Ja, ja.
Okay.
Finde ich arschig.
Warum?
Nicht
so was? Okay, dann
sag du. Danke, dass ihr euch unseren Blödsinn angehört habt. Vielleicht hat ein bisschen was jeder für sich selber mitnehmen können. Hast du noch eine Professorbrille?
Nein, das ging ja
nicht. Überhaupt nicht, dieser Blödsinn. Danke, dass ihr zugeschaut habt und den Blödsinn angeguckt habt. Aber ich finde das ein geiles Format, dass du mal, dass das einmal, wie sagt man, ein Videoblogger wirst, der Johnny, unglaublich.
Johnny? Ja, das ist jetzt drauf, bitte.
Johnny!
Nein, drauf, bitte schon.